Naja, ich hätte mir fast keine bessere Vorbereitung denken können als die Lieder, die wir gesungen haben, und zwar durch die Bank. Weil das ist der Knackpunkt unseres Glaubens. Und ich möchte ein bisschen tiefer reingehen an den einen Punkt, wo wir gefährdet sind. Zunächst einmal, es steckt in der gesamten Menschheit drin, die Gunst der Gottheit oder der Gottheiten sich zu erringen. Sehr blutrünstig manchmal. Auf jeden Fall sehr unmenschlich in vielen Fällen. Ich denke gerade so an diesen Fall da mit der iranischen Frau, die den Schleier nicht den Sittenwächtern entsprechend getragen hat. Und das kann ja gelaufen sein, wie will. Was mich erschüttert hat, war dieser Aufschrei der Massen, die Kolonnen, die da hingingen, um Protest zu machen gegen diese Art und Weise der Religionsausübung. Das ist nur ein Beispiel von vielen. Der Islam ist leider, er hat eine sehr gute Seite, das ist in den frühen Schriften von Mohammed nachzulesen, aber in den späten Schriften ist es eine wirklich schreckliche Geschichte. Typisch, wie können wir Allah gnädig stimmen? Und das zieht sich durch in den Naturreligionen. Es ist schon, glaube ich, 20 Jahre her, wurde in Afrika ein Bußritus verboten von einem Stamm, wo die Leute jedes Jahr einmal, ich glaube, zwei oder drei ausgewählt haben aus ihrem Stamm, die durch ein 12 Meter langes Glutbeet gehen mussten. Also wenn sie lebend drüben ankamen, die meisten haben das geschafft mit eisernem Willen und so. Waren natürlich nur noch verkohlte Stümpfe unten dran. Und die wurden dann im Rest des Jahres von den Leuten gepflegt und gehegt. Um Gott gnädig, eine Gottheit gnädig zu stimmen. Rund um Israel gab es Opfer über Opfer. Und Israel konnte nicht aufhören, diese Opfer auch zu übernehmen und einen Opferkult zu entwickeln, der nicht ganz so schrecklich war wie der von denen, die um sie herum waren, aber er war auch. Da musste Blut fließen, weil sonst war ja Jahwe nicht gnädig, nicht gütig genug. Und x-mal hat dieser selbe Gott, dem die Opfer galten, gesagt: Ich mag euer Zeug nicht. Es stinkt bis nach oben. Ich will keine Opfer. Ich will was ganz anderes unter euch. Durch Propheten. Die haben brav weitergemacht. Brav weitergemacht. Später dann in einem hochzivilisierten Volk wie den Inkas, da hat es wahrscheinlich auch jeder als eine Gnade angesehen, dass er für das Volk sein Herz herausgerissen bekam, auch um die Gottheiten gnädig zu stimmen. Ich habe jetzt bei dem Royal Ranger Camp mit einem Nachfolger der Azteken sprechen können, der war in unserer Gruppe. Einer der ganz wenigen aus diesem kleinen Volk, was es noch gibt. Und sie sagt, in dem ganzen lateinamerikanischen Volk ist es Sitte, und deswegen hat der katholische Glauben auch da so Fuß fassen können, dass man viel ertragen muss, um sich die Dinge günstig zu gestalten. Viel ertragen. Und wir sollten nicht denken, dass das Christentum von genau dieser Art und Einstellung Gott gegenüber verschont geblieben wäre. Ich habe vor ein paar Jahren eine kleine Episode, aber die ist ganz typisch. für den Bayerischen Rundfunk den höchsten Wallfahrtsort in Europa hinaufsteigen müssen, sollen, dürfen, um etwas mal zu zeigen, was die Leute gar nicht kennen, bei uns jedenfalls nicht. Das ist ein kleiner Ort, der ist so bei 450 Meter Höhe liegt er ungefähr, so 50 Kilometer von Turin entfernt, schon mitten im Gebirge, und wird überragt von einem 3500 Meter hohen Berg, der Roccia Melone. Also als ich den gesehen habe, habe ich gedacht, wo ist da Melone? Und wo ist da Roccia? Da ist kein Fels, das ist ein einziger riesiger Bruchhaufen. Aber der hatte seine Geschichte. Und jetzt ganz kurz die Geschichte. Im Mittelalter waren auch der Islam nicht nur friedlich, sondern hatte sehr gute Beziehungen zur Wirtschaft. Und die eine der Wirtschaften war der Sklavenmarkt. Und so sind sie immer wieder vor allen Dingen in Italien und Griechenland, so sind sie vom See aus hinein in die Häfen oder sogar nur an die Orte ran, haben da Leute eingesammelt, ab auf den Sklavenmarkt und verkauft. Ein Bombengeschäft. Also es war schon damals sehr durchdacht. Heute ist es nicht viel anders, nicht jetzt von den Muslimen, sondern vom Menschenhandel überhaupt. Wisst ihr, 3,5 Millionen Menschen leben allein in reiner Sklaverei. Nach wie vor werden verkauft. Gut, und da ist es einem Italiener gelungen, der aus diesem Örtchen war, zu fliehen. Und aus Dankbarkeit, dass er fliehen konnte und dass ihm dann dabei nichts passiert ist und auf dem ganzen weiten Rückweg nichts passiert ist, hat er ein gusseiserne, so ein Triptychon mit Bildern aus dem Leben Jesu und der Maria natürlich, Stück für Stück die 3000 Höhenmeter hinaufgeschleppt und hat die da oben postiert. Und schon bald begann eine Wallfahrt dorthin. Die einzige Wallfahrt, die nach ein paar 200 Jahrhunderten ungefähr verboten wurde. Also ich erzähle das deswegen ein bisschen, weil das zeigt, was das für eine Geschichte eigentlich hinter sich hat. Es wurde verboten, weil zu viele Menschen auf diesem Weg hinauf starben. Und nach 200 Jahren erst wurde sie wieder erlaubt. Das war dann schon ein bisschen in der neueren Zeit. Denn eins war klar, die Leute, die im Tal wohnten, waren erstens an die Höhe nicht gewöhnt. Die wurden zum Teil schwer bergkrank. Das zweite ist, sie hatten keine Kleidung für die Kälte der Höhe. Viele sind reihenweise erfroren. Drittens, sie hatten keine Schuhe, geschweige denn mit Steigeisen. Denn oben die letzte Flanke ist, auf Deutsch gesagt, sausteil und meistens verschneit und vereist. Und jetzt, wenn man Felle um die Füße sich gewickelt hat, dann hat man einen Bombenstand. Und viele sind einfach diesen Abhang runter. Ich habe runtergeschaut und habe mir gedacht, na, das ist schon ein Ding der besonderen Klasse. Oben geht es ja noch so ein paar Felsen auch noch hoch, die sehr schwer heute mit Drahtseilen natürlich leichter gemacht sind. Jedenfalls, ich komme oben auf dem Gipfel an und das Team filmte so die Gipfelszene so ein bisschen und dann sollte ich ein Statement abgeben. Und dann habe ich halt frech von der Leber weg gesagt, es ist für mich ein Inbegriff dessen, wie der Mensch sich normalerweise Gott gegenüber fühlt. Nur durch Schmerz, durch Anstrengung, ja durch Leiden kann nicht diese Gottheit gnädig stimmen. Die Kapelle da oben ist voll mit Bildchen, Gott hilf mir doch und so, bla 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 bla. Alles Dinge, die hochgetragen worden sind. Ich will mich darüber nicht lustig machen. Es ist die Not der Menschen, die das möglich gemacht hat. Und auch heute noch schleppen sich die Leute diesen Wahnsinnsaufstieg hoch. Also ich bin schon einiges aus dem Alpen gewohnt, aber das war so von 400 bis 450, glaube ich, bis 3500. Das geht ganz schön auch an die Nieren. Jedenfalls habe ich das so gesagt, dass das eigentlich so ein Sinnbild für mich ist, wie der Mensch sich Gott gegenüber fühlt. Er kann ihn nur gnädig stimmen und gute Laune machen, indem er möglichst viel auf sich nimmt. Ham. Und das Gute ist, dass Gott anders ist, habe ich dann so versucht zu sagen und mit zwei, drei Sätzen noch zu unterschreiben. Dann hat er abgebrochen, hat gesagt, geht nicht, kannst du nicht machen. Lass dir was anderes einfallen. Dann habe ich so das Übliche, was man da so sagen würde, oben gesagt und fertig. Ich habe mir nur gedacht, genau das steckt so in uns drin. Dabei ist es eigentlich eine Tragik. Und zwar jetzt eine Tragik auch für Gott. Wenn wir mal überlegen, wie geht es einem Vater oder einer Mutter, die meinen, dass sie ihr Kind wirklich lieb haben. Yum, 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 yum. Oh, die Bananen, lecker. Die ihr Kind wirklich lieb haben und sie bekommen mit, wie dieses Kind versucht, die ganze Zeit sie zu beeindrucken. Sich sozusagen das bisschen, nein, wo sie denken, ich liebe doch mein Kind. Wieso macht es das, um meine Liebe zu erreichen? An welchem Punkt versag ich denn da? Also, falls ein Vater mal merkt, dass sein Sohn fast alles nur macht, um ihm sozusagen mal eine Anerkennung abzuringen, ein bisschen entgegenkommen, ein bisschen vielleicht sogar Freude über seinen eigenen Sohn. Wenn er das merkt, und wenn er dann dieses zarte Empfinden hätte, dass er merkt, oh Scheibe, mein Sohn strampelt sich ab, um mich zu beeindrucken. Es ist ja eigentlich tragisch. Es ist tragisch. Ich könnte heulen. So. Und jetzt kommt dieser Gott auf diese Welt und sagt, ich will etwas klarstellen. Ihr müsst euch nicht meine Liebe verdienen. Ihr müsst nicht einmal das, was in eurem Leben schief ging, versuchen auszugleichen. Ihr müsst es nicht einmal. Ich mache das für euch. Ich möchte euch zeigen, dass meine Liebe zu euch steht. Es macht mich todtraurig, wenn ich erlebe, wie Menschen meinen, sie könnten meine Gunst, meine Liebe in irgendeiner Weise sich verdienen. Ich denke an eine Nonne, die an einem, das war das Konventgebäude von den anderen Nonnen, und die saß an der Pforte, und da ich da immer auch die angehängte Schule Gottesdienst feierte, bin ich da immer dran vorbeigegangen und habe dann zweimal so mitgekriegt, wo sie bei irgendwas, sie war dann draußen am Putzen, sie hat zwar an sich nur Pfortendienst, aber man hat ihr immer alles zugeschoben, was wirklich unangenehm war. Und da hat sie gesagt, schon drüben. Dann habe ich sie mal gefragt, sag mal, warum sagen Sie das? Ja? Dann hat sie gesagt, es ist ganz einfach. Alles, was mir hier stinkt und was mir hier nicht passt und wo das schiebe ich rüber auf die himmlische Bank. Ja? Und dann zum Schluss habe ich dann hoffentlich einiges übrig, das mir den Eintritt zu diesem Gott ermöglicht. Es sind nur Beispiele, aber es steckt in uns drin. Und wenn man es mal ein bisschen ehrlich mit sich meint, dann muss man sagen, kann ich mich wirklich so auf das Faktum, dass Gott mich bedingungslos, ich sage es nochmal, bedingungslos liebt, kann ich mich da einfach so drauf verlassen? Ich bin der Einzige, außer Gott, der mich wirklich kennt. Ich weiß doch, was ich für ein Schlumpf bin. Ich merke das doch. Ich weiß das doch. Kann ich mich da wirklich auf dieses eine Faktum verlassen, dass Gott gesagt hat, ich liebe dich bedingungslos und habe alles getan, dass du kapierst, dass ich anders bin als alle anderen Götter. Alles das, wo du denkst, du müsstest gnädig stimmen. Ich bin anders. Dafür hat Gott sein Leben hergegeben. Und zwar auf grausame Weise, um dann mal ein bisschen deutlich zu machen, was in uns vorgeht. Kleine Schriftstelle dazu, die das noch bevor das Entscheidende geschah, passierte. Jesus sitzt mit seinen Jüngern zusammen, es ist so die letzte Zeit vor seinem Tod. Und dann sagt er, ich sage hinfort nicht, also ich habe jetzt Luthertext genommen, damit jeder sieht, dass es auch echt ist. Ich sage hinfort nicht, dass ihr Knechte seid, denn ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Wir sehen das immer ein bisschen so im Dienstverhältnis. Aber ein Knecht kennt auch nicht richtig, wie sein Herr zu ihm steht. Er weiß nicht, was er tut. Euch aber habe ich gesagt, dass ihr Freunde seid. Meine Freunde. Denn alles, was ich habe von meinem Vater gehört, habe ich euch kundgetan. Ich habe euch alles gesagt, worum es in diesem Leben geht. Ich bin ein Gott, der zu seinem Wort steht. Faithfulness. Ich bin treu. Mein Wort steht, dass ich dich bedingungslos liebe. Und du merkst, wie schwierig es ist, das zu akzeptieren. Wer zu ihm gehören will, ist sein Freund. Deswegen habe ich gar nicht mehr so gern die Lieder, die Jesus immer so weit wegschieben, so auf den Königsthron und Herrlichkeit und Wolken und womöglich noch ein paar Flatterengel da drumherum. Er ist unser Freund. Einer, mit dem ich zusammen gehen kann. Und so ganz langsam, aber sicher wird, sollte in meinem Leben die Freundschaft mit ihm immer stärker werden. Immer stärker werden. Sodass ich bei manchen Sachen, die ich mache, plötzlich sage, ey, das würde ihm nicht passen. Man sagt sich, ja, ich kann doch mich nicht einfach nur so lieben lassen. Doch, es ist die sicherste Methode, dass ich verändert werde. Nur ein Mensch, der sich bedingungslos geliebt weiß, wird langsam sich verändern. Deswegen hatte Jesus so Riesenprobleme mit frommen Leuten. Und das ist bis heute nicht anders. Wir kennen alle fromme Leute, richtig fromme Leute. Die sind nicht zum Aushalten. Die sind einfach grrr. Meine Güte. Weihwasser aus allen Ohren. Nein, lass mal das. Aber keine Menschlichkeit. Die können sich weder freuen noch lachen richtig. Nee. Das war jetzt ein Witz. Nein, die können es nicht. Die sind fromm. Weil sie ein Gottesbild haben, dass dieser Gott, ach, schon wieder. Ja, wieso freut er sich denn da so an den Sachen da, am guten Essen? Na? Das Erste, was Jesus ziemlich deutlich gesagt hat, ist, ich freue mich schon drauf. Leute, jetzt ist es fertig. Wir essen nicht mehr zusammen. Aber ich freue mich schon drauf, wenn wir zusammen den Becher heben werden im Reich meines Vaters. Gott hat doch nicht diese traumhaft schöne Welt geschaffen mit all den köstlichen Genüssen und Gerüchen und Getränken. Nur damit wir sagen, ja. Und wir sind nicht gefeit davor. Es gibt immer noch Gemeinden, wo Frauen keinen Schmuck tragen dürfen. Wo sie nicht einmal sich schminken dürfen, ein bisschen wenigstens. Wo Männer sich nicht nett anziehen dürfen. Ja, vielleicht das noch eher. Ich meine, als wenn man so die Leute jetzt gesehen hat, die dann auch bei der Beerdigung von der Elisabeth der Zweiten zu den Altardienst machten, ne, die sahen dann schon mittelprächtig aus. Also das muss man ihnen lassen. Nicht? Also wir Männer haben in solchen ernsten Fällen, da haben wir immer sehr viel für Schönheit übrig, wenn sie uns betrifft. Zurück zu Gott und zu seiner Art, wie er uns sieht und wie sein Blick auf uns ist. Das ist nicht nur neutestamentlich. Ich finde eine wunderbare Stelle bei einem kleinen, das gehört zu den kleinen Propheten, da kommt eine Stelle drin vor, wie Gott sich mal über sich selber äußert. In Zephania 3,17 steht folgender Satz. Es ist über Israel gesagt, aber ich denke mir, dürfen ruhig sagen, durch Jesus sind wir auch das neue Israel und dürfen das auf uns beziehen. Denn der Herr, dein Gott, ist bei dir ein starker Heiland. Er wird sich über dich freuen und dir freundlich sein. Er wird dir vergeben in seiner Liebe. Ja. Und wird über dich mit Jauchzen fröhlich sein. Haben wir schon alles mal gehört. Wir haben es noch nicht geglaubt. Gott über den oder jenen so vorne dran. Ja, selbstverständlich, klar doch. Aber doch nicht über mich. Mit Jauchzen fröhlich sein. Bitte nicht über mich. Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Da merken wir, wie wir an die Grenze unserer gedanklichen Vorstellungskraft kommen. Erstens, dass er Gott auch den Einzelnen meint. Ich liebe dich, ich kenne dich. Und weil ich dich kenne, liebe ich dich nicht trotzdem, dass ich dich kenne. Obwohl ich dich erkenne. Nein, weil ich dich kenne. Mit allem drum und dran. Wir möchten immer ein paar Sachen ausklammern. Es ist lächerlich. Dieser Gott weiß eher alles. Der kennt uns. Der hat uns sogar schon mal nackt gesehen. Kaum zu glauben. Und er kennt uns. Wir können ihm nichts vormachen und nichts vorhalten. Wir können uns nicht verstellen. Wir können nur sagen, Herr, ich bin dein Kind. Du hast dir da was angetan. Aber du liebst mich. Obwohl ich es da oben nicht begreifen kann. Es gibt nur ein Organ, mit dem wir es begreifen können. Das ist ein Stockwerk tiefer. Das ist unser Herz. Da könnte es mit einem Mal irgendwie so werden, dass ich sage, Herr, ich glaube, es ist wirklich so. Ich kann es nicht fassen, aber es ist wirklich so. Deswegen ist das einer der ganz verborgenen Hindernisse für einen Christen, der vielleicht entweder gerade auf dem Weg ist oder sonst irgendwie, oder der versucht, so den Weg zwischen Religion und Beziehung zu Jesus auf die Reihe zu kriegen, ist eine der ganz feinen, groben Hindernisse, kaum zu erkennen, dass wir nicht sicher sind. Wir sind uns nicht sicher. Die Gunst unsere Gottheit ist immer noch hinterfragbar. Für viele von uns, selbst für die, die schon Jesus über längere Zeit hin kennenlernen. Es müsste reichen, mal eine Zeit lang nur an ihn zu denken, an Jesus zu denken, an das, was er schon während seines öffentlichen Lebens oder vielleicht schon vorher gewusst hat, was einmal sein Schicksal sein wird. Aus einem einzigen Grund, dass er uns beweist, dass er sich, ja, dass er sich schlachten lässt, um uns zu zeigen, wie sehr er uns liebt. Ja, ich würde jetzt am liebsten abschließen, das wäre aber dann schon auch der Schluss vom Gottesdienst und das kann ich ja nicht wagen. Und trotzdem würde ich es gerne machen. Mit einem hebräischen Text, der selbstverständlich in der Tradition übersetzt ist, wie wir es gewohnt sind, als eine Möglichkeitsform. Wir lassen vieles in Möglichkeitsform. Das zeigt auch wieder dieses Misstrauen. Und deswegen werde ich jetzt den aaronitischen Segen einmal sozusagen wie einen Segen aussprechen. Wie einen echten Segen. Ja, da das die ganze Predigt zusammenfasst, bitte ich euch, zu diesem Segen aufzustehen. Der Herr segnet dich und behütet dich. Der Herr lässt sein Angesicht über dir leuchten und ist dir gnädig. Der Herr hebt sein Angesicht über dich und schenkt dir seinen Frieden. Amen.